Hier ist Bayern 2 mit dem Kulturupdate am Freitag. Historische Urteilskraft, so nennt das Deutsche Historische Museum in Berlin ein Langzeitprojekt, das seine Besucherschaft ermächtigen soll, vor dem Hintergrund der Vergangenheit einen eigenen Blick auf die Gegenwart zu entwickeln. Eigentlich logisch, dass eine Ausstellung im Rahmen dieser Reihe der Aufklärung gewidmet ist. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Diese Aufforderung erklärte ja bereits der Philosoph Immanuel Kant zum Wahlspruch der Aufklärung. Was ist Aufklärung, heißt die neue Schau im Historischen Museum Berlin. Erste Eindrücke von Simone Reber.
Ein Afrikaner kniet in Ketten auf der Erde und hebt die Hand. Am I not a man? Am I not a brother? Bin ich nicht ein Mensch? Bin ich nicht ein Bruder? Lautet die Inschrift auf der Medaille der Abolitionisten, der Gegnerinnen und Gegner des Sklavenhandels. Entworfen hat die Medaille der Unternehmer Josiah Wedgwood. Der Lebenslauf des Keramikherstellers verrät viel über die Widersprüche des 18. Jahrhunderts, sagt die Kuratorin Liane Weisberg. Einerseits verkaufte Wedgwood Zuckerdosen und Teegeschirr an Sklavenhändler.
Gleichzeitig war Abolist. Das heißt, er hat nicht nur diese Keramik hergestellt, sondern auch das Keramikzeichen des knienden Sklaven, das verteilt wurde an Politiker, um für eine Beendung des Sklavenhandels von England aus zu stimmen.
Die mitreißende Ausstellung »Was ist Aufklärung?« im Deutschen Historischen Museum Berlin zeigt ein Jahrhundert unter Hochspannung. Sie zeigt das Ringen zwischen individueller Freiheit und politischer Unterdrückung. Sie führt die geistigen Widersprüche und die Debatten der Zeit vor Augen, so Museumsdirektor Raphael Groß.
Natürlich nicht naiv, natürlich nicht, ohne dass wir auch die Schattenseiten zeigen. Aber ich glaube, trotz all dieser Dialektik leben wir heute immer noch von dem Erben dieser Zeit.
Die vorbehaltlose Neugier könnte ein Erbe der Aufklärung sein, der Drang, genau hinzuschauen. Das Auge wird zum wichtigsten Organ. Neben dem hölzernen Modell eines Auges um 1700 angefertigt von dem Nürnberger Drechsler Stefan Zink steht das silberne Mikroskop von König Georg III. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Kants Wahlspruch der Aufklärung deutet an, was für ein Wagnis es war, sich von der Vorstellung einer göttlichen Ordnung zu verabschieden. Sie wird jetzt ersetzt von einer anderen, einer wissenschaftlichen Ordnung. Die Gelehrten zeichnen, systematisieren, kategorisieren alles, vom Fisch bis zur Kapuzinerkresse.
Aber Ordnung ist gefährlich. Und ich glaube, was wir zeigen wollen, ist, wie Ordnung gefährlich werden kann. Nämlich Ordnung kann zu einer Kontrolle führen. Wir zeigen eine Stadtplanung, die nicht nur klarere Bewegungsrouten gibt, sondern auch kontrollierbare Bewegungsrouten.
In einer Vitrine ist ein blaues Kinderkleidchen mit Gängelbändern zu sehen, zwei Leinen an den Schultern, damit die Kleinen von Anfang an aufrecht laufen. Immanuel Kant schnaubt über den seltsamen Gang, den Menschen am Gängelband angenommen haben. Und Jean-Jacques Rousseau fordert, dass Kinder natürlich aufwachsen.
Aber jetzt ganz ehrlich, mit solchen Naturwesen kann man keine Armee machen. Das heißt, man muss Soldaten erziehen. Wie erzieht man Soldaten? Man erzieht Soldaten, indem man den Körper schon sehr früh reglementiert. Und da kommt jetzt die Kleidung mit dem Gängelband im Spiel.
Was ist Aufklärung? Sehr sinnlich zelebriert die Ausstellung den Abschied von den Gängelbändern, die Gleichzeitigkeit von Gegensätzen und die Freude am Widerspruch. Elegant gibt sie damit einen leisen Hinweis für die Debatten der Gegenwart.
Was ist Aufklärung? Die neue Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, vorgestellt von Simone Reber. Weiter geht's hier im Bayern 2 Kulturupdate am Freitag. Das Theater Wasserburg liegt ein wenig abseits ausgetretener Kulturpfade. Es hat sich aber über die Jahre, ja mittlerweile eigentlich schon über die Jahrzehnte, einen Namen gemacht bei all denjenigen, die ambitioniertes Regietheater schätzen. Immer wieder nimmt sich das Haus auch Klassiker vor, spielt sie dann aber in sehr eigenwilligen Bearbeitungen. Heute Abend zum Beispiel, da feiert am Theater Wasserburg eine Neuinszenierung von Friedrich Schillers Sturm- und Drang-Drama »Die Räuber« Premiere. besetzt allerdings mit nur 4 Schauspielerinnen und Schauspielern. Die Räuber ohne Bande also. Christoph Leibold hat eine Probe besucht und mit Regisseur Nick Meyer gesprochen.
In die böhmischen Wälder! Wir wollen eine Räuberbande sammeln und du
sollst unser Hauptmann sein.
Ja, Räuber und Mörder.
Ja.
Von wegen Räuberbande und von wegen böhmische Wälder. Statt einem dunklen Tann steht auf der Wasserburger Bühne ein Gewächshaus, in dem Farne, Bananenstauden und Juckerpalmen sprießen. Und die titelgebende Horde von Strauchdieben ist weit und breit nicht in Sicht.
Die Räuber sind so ein Riesending. Ich habe die ewig mit mir rumgeschleppt und wollte die immer machen. Und dann habe ich halt den Weg gesucht.
Dieses Bekenntnis von Nick Meyer mag sich erstmal so anhören, als hätte er fast schon zwanghaft nach einem Weg gesucht, einen viel inszenierten Spielplanrenner irgendwie neu, unbedingt anders auf die Bühne zu bringen. Aber selbst wenn es so gewesen sein sollte, solche Zwänge können ja tatsächlich dazu führen, dass ein frischer Blick auf einen altvertrauten Stoff gelingt. In dem Fall auf ein Stück, das von einem Bruderzwist handelt. Franz und Karl Mohr konkurrieren um die Gunst des Vaters. Karl ist dessen Lieblingssohn, führt aber ein ausschweifendes Studentenleben fern von zu Hause. Franz, der ungeliebte Zweitgeborene, lebt derweil daheim, neidet dem Bruder die Zuneigung des hinfälligen Vaters und schwärzt Karl an, was den in die Rebellion und Räuberei treibt. Bei Meyer führte das Nachdenken über Schiller irgendwann zu der Frage, wer denn die eigentlichen Räuber sind, die dessen Sturm- und Drang-Klassiker den Titel geben.
Warum nennt Schiller sein Drama die Räuber nach den Nebenfiguren dieses Dramas, wenn doch die beiden Hauptfiguren, die beiden Brüder sind nicht eigentlich die Räuber, die sich gegenseitig etwas berauben, etwas neiden, etwas nicht gönnen, ignorant sind gegenübereinander. Also dieser Raub, der unter den Familienangehörigen letztlich stattfindet.
Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum nicht der Einzige? Warum musste sie mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen? Gerade mir.
Nick Meyer arbeitet seit vielen Jahren als Schauspieler und Regisseur am Theater Wasserburg und gehört zum künstlerischen Leitungsteam, hat also die Handschrift des Hauses wesentlich mitgeprägt. Beherzte Bearbeitungen bekannter Stoffe gehören zum Profil, so auch in diesem Fall. Konsequent hat Meyer Schillers breites Bühnenpersonaltableau auf 2 Figuren reduziert, eben auf die feindlichen Brüder, diese aber dann jeweils gedoppelt. Sowohl Franz als auch Karl werden von einem Mann und einer Frau gespielt. So treten beide Charaktere sozusagen mit sich selbst ins Gespräch.
Das Gesetz, das hat noch keinen großen Mann gebildet. Aber die Freiheit, die brütet. Kolosse! Und Extremitäten aus.
Die Wasserburger Räuberfassung funktioniert fast wie ein Textflächendrama. Was beispielsweise den doppelten Karl angeht, so hat Regisseur Nick Meyer die Sätze der verschiedenen Räuberfiguren zusammengezogen, neu montiert, um Passagen aus Schillers Vorwort ergänzt und dann zu einem langen Monolog geformt, den das Karl-Duo gemeinsam performt. Entstanden ist so ein Textgespinst, in dem die Gedanken wuchern wie die Pflanzen im Gewächshaus auf der Bühne. Und während die Karls meist davor agieren, ist das Franz-Gespann drinnen mit Gießkanne und Gartenschere beschäftigt.
Das war das Bild, was ich hatte, dass wir irgendwie ein lebendes Bühnenbild haben, dieses Gewächshaus, was die Franzens pflegen müssen, die ganze Zeit, und was den Karls einfach wurscht ist.
Es sind eben auch 2 konträre Lebensentwürfe, die hier gegeneinander in Stellung gebracht werden. Auf der einen Seite Franz, der in seiner reaktionären Ich-Bezogenheit nicht über den eigenen Gartenzaun hinauszudenken bereit ist. Auf der anderen Karl, der, nicht weniger egoman, rücksichtslos wütet wie die Axt im Walde, wenn er die eigene Freiheit auf Kosten anderer auslebt.
Ich stelle mich vor ein Herr Kerls wie ich. Und aus Deutschland, da soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster sein sollen. Sauf, Bruder, sauf!
Da treffen eigentlich 2 Fronten aufeinander. Dieses nah am Terrorismus-Ding und die andere ist so familiär konservativ. Also wirklich vorwärts denken die beide nicht, irgendwie hatte ich den Eindruck.
Heute Abend Premiere am Theater Wasserburg von Schillers »Die Räuber«. Autokratische Herrschaftssysteme untersuchen und entlarven. Dafür steht die US-amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin Anne Applebaum. Sie gehört zu denen, die schon früh vor Putins Expansionspolitik gewarnt haben. Ihre Bücher etwa über das Gulag-System wurden Bestseller, sind Klassiker der modernen Geschichtsschreibung. Zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse bringt Applebaum ihr neues Buch mit, Die Achse der Autokraten. Heimgehen wird die 60-Jährige von der Bücherschau mit einem Preis, dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, mit dem sie am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche ausgezeichnet wird. Bereits heute war Anne Applebaum auf der Buchmesse zu Gast, um über ihr Buch zu sprechen und über ihre Zweifel, wie Simone Thielmann erfahren hat.
Ein Friedenspreis für Anne Applebaum. Die Ausgezeichnete zumindest war überrascht.
Meine erste Reaktion war, sind Sie sicher, dass Sie mich meinen? Denn mein Verständnis von Frieden ist ein nuanciertes. Es ist nicht das gleiche wie Pazifismus.
Im Gegenteil, Anne Applebaum ist fest davon überzeugt, dass Frieden nur durch Abschreckung, auch mit Waffen, zu erreichen ist. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine etwa hat sie sich klar für Waffenlieferungen nach Kiew ausgesprochen.
It's through defense that you can keep the peace.
Verteidigung ist der Weg, um den Frieden zu erhalten. Zumindest dann, wenn man es mit keiner offenen, demokratischen oder transparenten Regierung zu tun hat. Im Fall des Ukraine-Kriegs, ja, ich denke, Bewaffnung und klarzumachen, dass wir uneinnehmbar sind, das ist der Weg zum Frieden.
Applebaum, die mit dem aktuellen polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski verheiratet ist, gilt als scharfe Analytikerin der kommunistischen und postsowjetischen Systeme in Russland sowie in Osteuropa. Sie hat zahlreiche Bücher darüber geschrieben. Ihr neues Buch jedoch, das pünktlich zur Buchmesse auch auf Deutsch erschienen ist, beschäftigt sich mit der sogenannten Achse der Autokraten. Sie meint damit ein Netzwerk von Diktaturen weltweit.
Das ist eine Gruppe von Ländern, die nicht durch eine gemeinsame Ideologie verbunden sind. Wir reden über das nationalistische Russland, über das kommunistische China, das sozialistische Venezuela, den theokratischen Iran, Nordkorea und über eine Handvoll anderer. Sie arbeiten zunehmend zusammen, wenn es ihnen passt. Und sie haben zunehmend einen gemeinsamen Feind. Und der Feind sind wir.
Die westlichen Demokratien versuche dieses autokratische Netzwerk zu destabilisieren, sagt Applebaum, durch Desinformationskampagnen, zum Beispiel in den sozialen Medien. Die wiederum hätten keinerlei Interesse an der Art ihrer Inhalte, denn Social-Media-Plattformen regen keine Diskurse an, sie wollen Geld verdienen.
Wir glaubten immer, dass die Demokratien irgendwann siegen und dass das doch eigentlich die bessere Staatsform ist,
sagt Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin im Börsenverein des deutschen Buchhandels, die Anne Applebaum die Friedenspreisurkunde überreichen wird.
Sie öffnet uns in Artikeln, in ihren Büchern wirklich kristallin die Augen für das, was passiert in den autokratischen Regimen und für die Gefahr, die davon für unsere liberale Demokratie ausgeht.
Im November wird in Anne Applebaums Heimatland, den USA, gewählt. Dann könnte Donald Trump erneut ins Weiße Haus einziehen. Könnte die Achse der Autokraten also ein neues Mitglied bekommen?
Ich würde ihn nicht zu den Autokraten zählen oder sagen, dass Amerika eine Diktatur werden könnte. Denn das wird nicht passieren,
sagt Applebaum. Sie sagt jedoch auch, Trump eigne sich nicht zum Leader einer freien Welt. Die liberale Demokratie könnte also schon bald einen weiteren Dämpfer erleiden und Anne Applebaums Analyse noch gefragter sein. Vorher jedoch wird sie am Sonntag den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche entgegennehmen.
Anne Applebaum, Historikerin, Journalistin und ab Sonntag offiziell Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels. Soweit das Bayern 2 Kulturupdate am Freitag. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruhland. Danke fürs Zuhören. Servus und ciao.